Hause über Zoom teilnehmen. Vom Kommen des Gottesreiches zu sprechen, wie ich es heute tun will, klingt anspruchsvoll, ja, ein wenig weltfremd. Es sprengt eigentlich unsere Vorstellungskraft. Die Krisen der Zeit bedrängen uns sehr, nehmen uns oft die Ruhe zum Verstehen und zum Teilen dieser Erwartung, die wir bei Lukas oder Matthäus finden. Welche Zukunft können wir uns überhaupt noch sicher sein? Eine Frage, die gerade junge Leute heute stellen. Gottes Reich, so heißt es vielfach in der Bibel, wird ein Friedensreich sein. Darum, aus dieser Heilserwartung heraus, suchen gläubige Menschen die Ausrichtung auf Gott. Wo Menschen in seinem Geist leben, wo sie Barmherzigkeit zeigen und selbst auf ihre Feinde zugehen, da kommen sie Gott nahe, so die Hoffnung. Doch wie ist es umgekehrt? Wann kommt Gott den Menschen nahe? Lukas 17 berichtet in Verse 20 bis 25 von eindringlichen Worten Jesu an die Pharisäer und später an die eigenen Jünger. Ich zitiere. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man will auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihm nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Zitat Ende. Beobachtung hilft also nicht, um das Reich Gottes zu erkennen. Den Pharisäern und zaudernden Jüngern gegenüber legt Jesus sich fest, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Alle die, welche voller Ungeduld ihre Erwartung pflegen, sei nur eines gewiss. Er, der Menschensohn, werde erneut an seinem Tag wie ein Blitz erscheinen, der den Himmel von einem Ende zum anderen erleuchtet. Es fällt uns unfasslich schwer, sich das vorzustellen. Immer wieder sind Leiden und Ablehnung Jesu zu erwarten. Doch Gewissheit stellt sich ein und bleibt als Orientierung, wenn sie auch kein umfassendes Wissen ist. Unter uns ist das Reich Gottes. Oder wie Martin Luther den Evangelisten Lukas übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Im Neuen Testament gehört die Verkündigung vom nahenden Reich Gottes zu den zentralen Themen der Lehre Jesu. Das allein ist ein Grund, sich damit zu beschäftigen. Höchste und endgültige Seligkeit ist hier gemeint. Nur war das ja die Zeit der Römerherrschaft. Auch mit der vom Imperium Romanum ausgehenden, mehr weltlich betonten Reichsidee wurden die Erwartungen von Frieden und Glück verbunden. Jesus hatte unabhängig davon mehrere Male gepredigt, dass das Reich nahe sei. Da die zuerst angesprochenen Pharisäer nicht an Jesus glaubten, hätte es wenig Sinn gemacht, ihnen zu sagen, dass das Reich Gottes als eine Art geistliches Reich inwendig in ihnen sei. Mehr Sinn ergab sich daraus, die Pharisäer mit der Tatsache zu konfrontieren, dass Gottes Reich in Jesu Person bereits da war. Alles, was sie für ihr Glück tun mussten, war es zu glauben, dass er wirklich der Messias sei, der ihnen Gottes Reich bringen konnte. Jesus wandte sich auch an die Jünger und bereitete sie darauf vor, dass eine Zeit bevorstehe, in der sie seine Rückkehr ersehen würden und ihn nicht sehen könnten. Wenn dann aber schließlich das Reich Gottes anbreche, würde es jeder wissen. Es würde kein verborgenes, das heißt nur inneres, geistliches Reich sein, sondern eines, das vor der ganzen Welt offenbar sei. offenbar sein. Hören wir wieder Lukas 17, nun Verse 26 bis 30, ich zitiere. Und es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen, wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tage, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen und sie tranken und sie kauften und sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn offenbar wird offenbar werden. Zitat Ende. Im hier von Jesus gemalten neuen Bild ist das Kommen des Gottesreiches mit der bevorstehenden Sintflut in den Tagen Noahs verglichen. So gerät der gerichtliche Aspekt des Gottesreiches in den Blick. Jesus erinnerte seine Jünger daran, dass die Zeitgenossen Noahs nicht auf die Sintflut vorbereitet waren und daher alle vernichtet wurden. Hier stockt jedem gläubigen Menschen der Atem. Doch Jesus möchte seine Botschaft ernst genommen wissen. Ganz ähnlich wie bei der großen Flut wird es auch beim Kommen des Gottesreiches sein, sagt Jesus voraus und meint natürlich unter der Voraussetzung, wenn sich nichts ändere. Niemand würde damit rechnen und sich vorher bereit machen, sagt Jesus. Genauso verhielten sich die gleichgültigen Einwohner Sodoms. Wie heißt es in der Bibelstelle? Sie aßen und sie tranken und sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. Laut Moses waren sie es, die in Sünde lebten, nicht an Gott dachten und daher umkamen. Die Geschichte von Lot und dessen Frau kann beispielhaft wirken. Lots Frau hatte zwei Engel eingeladen, die Nacht in Lots Haus zu verbringen. Im Morgengrauen drängten die Engel Lot mit seiner Familie zu fliehen, um der Katastrophe zu entgehen, welche die Stadt heimsuchen werde. Lot entsprach deren Willen. Flieh um dein Leben, schau nicht hinter dich und halte nirgendwo an. Als jedoch Lots Frau sich umdrehte und Gottes Weisung missachtete, wurde sie zur göttlichen Strafe für ihre Neugier zu einer Salzsäule und blieb dort, während der Rest ihrer Familie den Ort verließ. Was im Zusammenhang mit Jesu Lehre haften bleibt, ist, dass Lots Frau zurückschaute, weil sie nach Hause zurückkehren und ihr Eigentum retten wollte. Jesus aber sagte, wenn mir jemand nachfolgen will, verleugne sich selbst, nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auf dem Berg Sodom in Israel, nahe der Stadt des Toten Meeres, steht eine lange Steinsäule, die mit Lots Frau identifiziert wird. Nun leben wir nicht mehr in Zeiten Noahs. Gleichen aber oft Pharisäern, die Gottes Willen nicht ausdrücklich befolgen oder sich nicht einmal damit auseinandersetzen. Dein Reich komme, beten wir schon im Vater unser. Doch wollen wir das wirklich oder sagen es nur vor uns hin? Weichen wir Konflikten aus oder suchen wir sie zu bestehen? Leben wir vordergründig sorglos nur für das Diesseits? Wollen niemals Rechenschaft ablegen müssen? Die andere Überlegung ist, können wir es überhaupt? Kann gläubiges Leben mit weltlichem Leben in seiner ganzen Abhängigkeit vereint werden? Wenn ich an meinen Beruf denke, bin ich zögerlich mit meinen Antworten. Ich glaube, ich habe hier noch nie von einem meiner Himmelreichsmomente gesprochen. Aber die Einfahrt in den Hafen der Ehe war wirklich ein wunderschöner und beruhigender Himmelreichsmoment in meinem Leben. Jesu Verkündigung zufolge verwandelt Gottes Geist unser Leben in das göttliche Leben. Denn in uns allen, die in uns allen selbst verborgene Göttlichkeit wird zur Entfaltung gebracht. erkenne, wer du bist. Du bist göttlich, in irgendeiner Form hallt dieser Aufruf bei den Mystikern und Meistern aller Religionen wieder. Friede und Freiheit, Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit sind die allgemeinen Merkmale des Lebens aus dieser Erfahrung. Das Reich Gottes entfaltet sich in allen Herzen, in allen Religionen und in allen Zeiten. Fernando Enns, ein mennonitischer Theologe, erklärt das Reich Gottes wie folgt. Die christliche Rede und die Vision vom Reich Gottes bieten sich an, im Hinblick auf die Gewaltüberwindung neu buchstabiert zu werden. Der Traum von einer Welt der Gerechtigkeit und der Versöhnung wird in der Rede vom Reich Gottes begreifbar. Wie aber friedlich mit Konflikten umgehen? Es gibt ganz unterschiedliche Streitigkeiten, die, wo man sich schnell wieder annähern kann und die, wo es Rückschläge gibt. Einsicht gehört dazu, Einräumen von Fehlern, Offenheit, bis eine Versöhnung gelingt, statt in Resignation zu verfallen oder destruktiv zu bleiben. Christen erwarten nicht, dass sich die Welt langsam perfektionieren lässt. Ebenso wenig erwarten sie keinen katastrophalen Weltuntergang ohne Zukunft. Nein, die Gemeinde wartet auf das Erscheinen des Herrn. Die Gewissheit darüber prägt ihre Lebensaufstellung. Die Herren der Welt kommen und gehen, unser Herr kommt. Diese Aussage wird unserem ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann zugeschrieben. Christen gehören zu ihrem kommenden Herrn. Gemeinsam gehört ihnen die Zukunft, wenn sie sich Jesus Christus anvertraut haben. Was dürfen wir hoffen? Was wird aus dem Krieg in der Ukraine? Wie kann der Weg zum Frieden beschritten werden? Was wird aus den ständigen Krisen, die uns medial ins Wohnzimmer übermittelt und plötzlich zu unserer Wirklichkeit werden? Wo findet sich angesichts all der zerstörerischen Kräfte des Bösen so etwas wie Gottes Reich unter uns? Der Glaube ist keine Sache, sondern unser Glaube ist das Vertrauen in Jesus. Er sagt, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit ist er gemeint. Wo sich Menschen auf den Weg machen, in seine Fußstapfen zu treten, wo Menschen anfangen, ihm nachzufolgen und Gottes Willen tun, da ist das Reich Gottes mitten unter uns. Vor wenigen Tagen habe ich einen schönen, fröhlich stimmenden Bericht über die Korntaler Brüdergemeinde gelesen. Dort heißt es, sie erwarten das Anbrechen der Herrschaft Gottes mit heißem Herzen, aber sie wussten auch, dass Jesus uns bei der täglichen Arbeit antreffen will, wenn er wiederkommt. Deshalb nahmen sie am Morgen, wenn sie in Arbeitskleidung aufs Feld hinausfuhren, immer ihren besten Anzug mit. Den wollten sie anziehen, wenn Jesus als der Menschensohn wiederkommt. So waren sie immer vorbereitet. Für sie war das Reich Gottes nicht ein Lichtstreif in weiter Ferne am Horizont, sondern eine konkrete Hoffnung, die ihr Leben ganz und gar durchdrungen hat. Die Korntaler warteten sehnsüchtig darauf, dass Gott die Leiden dieser Welt beendet. Darauf warten wir auch. Gibt es sie die vollkommene neue Welt, in der es keinen Tod und kein Leid mehr gibt? Das wussten die Korntaler auch nicht. Trotzdem bestellten sie ihre Felder, gründeten Waisenhäuser, richteten vorbildliche Schulen ein und organisierten Missionen. Sie sehnten Gottes Reich herbei, ließen sich von dieser Sehnsucht leiten, taten aber direkt Gutes im Kleinen. Von dieser Art ist das Reich Gottes, sagt Jesus. Es fängt im Kleinen an, wie das Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, und eines Tages ist es ein großer, mächtiger Baum. Wieder zurück zum Ernst des Lebens, zu Lukas und unserer Predigtstelle. Für Lukas ist der Plan Gottes mit Jesus vollzogen, über alle Zeiten hinweg. In der Apostelgeschichte 1 bis 8 sagt Jesus zu den Jüngern, dass die Heilsbotschaft bis an die Grenzen der Erde gepredigt werden müsse, damit alle Völker ins Reich Gottes gelangen. Als Jesus die Jünger als Missionare aussendet, um das Reich Gottes zu verkünden, Lukas 9, 1 bis 2 und 10 bis 1, fällt auf, dass er nicht nur 12 Jünger nach Israel schickt, einen für jeden der Stämme Israels, sondern auch weitere 72, eines für jedes der fremden Länder, die in der Völkertafel in Genesis 10, 2 bis 31 aufgelistet waren. Mit der Bibel zu leben, ist schon eine Herausforderung. Der Mensch denkt dann anders. Nun feiern wir gerade in Mercure den Martini-Markt. Der heilige Martin gerät in den Blick und ich habe euch ein Bild zu ihm mitgebracht. Rolf, bitte zeige das erste Bild, die ganze Seite. Blanche von Burgund, die Enkelin des französischen Königs Ludwigs des IX., des Heiligen und Witwe des Grafen Eduard von Savoyen, beauftragte in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts das Atelier des berühmten Jean Couchel mit der Herstellung ihres luxuriösen Stundenbuchs. Die Savoy Hours, Hours steht für Stundenbuch, und nach dem Stundenbuch beteten gläubige Menschen, sind der faszinierende Rest eines außergewöhnlich schönen Manuskripts, das größer und prächtiger ausgestattet war als alle anderen vor ihm. Die goldstrahlenden Seiten ziehen den heutigen Betrachter ebenso in ihren Bann wie einst im späten 14. Jahrhundert. Der heilige Martin war im 4. Jahrhundert Bischof von Tours und seine Reliquien zogen im Mittelalter viele Pilger an. Martin war in seiner Jugend Soldat der römischen Reiterei, bevor er den Heerdienst als unvereinbar mit seiner Frömmigkeit empfand. Berichtet wird über zahlreiche Wunder, die Martin als Einsiedler und als Bischof von Tours vollbrachte. Rolf, bitte zeig uns jetzt das nächste Bild. Der heilige Martin ist hier zu Pferde dargestellt, denn er war, wenn auch widerstrebend, Soldat der kaiserlichen Garde. Eines Tages sah Martin einen armen, unbekleideten Bettler und beschloss, ihm zu helfen, obschon er keine Almosen bei sich hatte. Mit dem Schwert teilte er seinen Mantel und schenkte eine Hälfte dem Bettler. In der kommenden Nacht erschien ihm Jesus im Traum, bekleidet mit dem halben Mantel, den der heilige Martin dem Bettler gegeben hatte. Einen großen Teil des Bildraums füllt das Pferd aus, wodurch dem heiligen Martin buchstäblich und bildlich eine erhöhte Position zugewiesen wird. Mit weit ausholender Geste streckt der heilige Martin Mantel und Schwert aus und wendet sich zum Bettler, der ehrbietig hinter dem Pferd steht. Was verbinden wir mit dem Martins Erlebnis? Martin teilt, Martin will helfen. Er stünde dem Reich Gottes nicht im Wege, wenn er bei seiner Gründung mithelfen dürfte. Aber sehr wahrscheinlich denkt er in diesem Augenblick nicht an das Gottesreich. Er wird hilfreich persönlich. Der Hilfsbedürftige nimmt das Geschenk der Mantelhälfte an und tut dies ebenso als Person. Manch anderer wäre womöglich unzufrieden gewesen. Hier aber finden sich zwei Menschen, die einander ohne Worte verstehen. Und dieses innere Verstehen vielleicht symptomatisch für unsere Einstellung zum Helfen. Kann es nicht anders sein oder öffnet sich ein großer Blickwinkel? Rolf, bitte zeig uns das nächste Bild, Nummer 3. Zum Eintritt in die Berliner Mennonitengemeinde wurde mir ein fröhlich stimmendes und gleichermaßen aufschlussreiches Buch geschenkt. Sein Titel lautet Wanted God, ein Buch von Wolfgang Abendschirm. Die Überschrift zum gezeigten Bild lautet Störfall Gott, die Kunst, das Leben zu feiern. Die Peanuts geben dort Lebenserkenntnisse preis. Wie immer geht es um die Widersprüchlichkeiten menschlichen Lebens. Charlie fragt seinen Freund Linus, was die punktierte Linie auf der Decke bedeutet. Linus reicht daraufhin eine Hälfte seiner Decke an Charlie und sagt, Glück soll man teilen. Unglaublich, in dieser unscheinbaren Peanuts-Geschichte scheint sich Tiefgründiges zu verbergen. Spaß beiseite, dieser Gedanke des Teilens ist aus meiner Sicht ein Grundpfeiler, ein grundsätzlicher Stützpfeiler des Gottesreiches. Wir, die wir hier sitzen wollen und gedanklich über Zoom partizipieren, können verändern. Besonders motiviert mich Philipper 4, 4 bis 7, 12 bis 13. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihm. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich kann in Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne satt sein und hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Amen. Wir singen nun das Lied Nummer 411, Jesus, wir sehen auf dich.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen Geht Gottes Weg, die Nummer 143, Strophe 1 bis 3.
Gottes Nähe sei mit dir mit allem, was du tust und lässt. Gottes Nähe geleite dich auf allen deinen Wegen und zum Ziel deines Lebens. Gottes Nähe mache dich gelassen in einer unruhigen Zeit. Gottes Nähe nehme dir die Furcht vor einem schweren Leben. Gottes Nähe treibe dir die Angst, dass du dein Ziel verfehlen könntest, und die Angst vor dem Tod. Er vertreibe dir diese Angst. Gottes Nähe sei mit dir. Amen.